Ihr habt eure Gebetshefte vor euch liegen. Heute geht es um Elia. Und Elia hat die gesellschaftlichen Probleme, die es gab, die Spannungen herausgefordert. Er hat eine Challenge gesehen, hat sie angenommen. Ja, da waren Spannungen, die sich aufgebaut haben in Israel. Und dann hat Gott einen Mann gebraucht. Und Elia war der eine Mann, der sich sagte, ich werde aufstehen und werde dem Feind Paroli bieten. Das lesen wir jetzt nur zwischen den Zeilen Jakobus 5. In Jakobus 5 geht es vor allem ums Gebet. Jakobus spricht über Elia, den Beter. Aber wenn wir die Geschichte lesen, werden wir feststellen, da war viel mehr als nur Gebet involviert. Lasst uns gemeinsam lesen, Jakobus 5, von Vers 17 bis 18. Jakobus 5, 17 bis 18. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre, 6 Monate und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen. Und die Erde brachte ihre Frucht. Klingt erstmal, ja, da war ein Elia. Da gab es, Elia sagte, es wird nicht mehr regnen. Es hat nicht mehr geregnet. Und nach 3,5 Jahren betet er nochmal und dann regnet es wieder. Das ist so zusammenhangslos. Man versteht nicht, was hier eigentlich abgeht. Was Elia hier eigentlich macht, er konfrontiert den Götzendienst in Israel. Lass uns gemeinsam jetzt aus 1. Könige lesen. 1. Könige 16 von Vers 30. 1. Könige 16, 30. Das ist die Geschichte, da geht es ganz kurz um Ahab. Und zur Zeit Elias war Ahab der König gewesen. Und zur Zeit des Königs Ahab hat der Götzendienst in Israel seinen Höhepunkt erreicht. 1. Könige 16, 30. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Also war ein ganz schlimmer Finger. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Etbaals, des Königs von der Sidoniter. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Vers 32, und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, sodass Ahab mehr tat, was dem Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Das ist der Kontext. Der Götzendienst in Israel erreicht seinen Höhepunkt. Es geht nicht mehr weiter. Ja, das Limit ist erreicht. Das schreit zum Himmel. Ahab, dieser böse König, heiratet eine ungläubige Frau, die Isabel, davon kommt auch der Name des Geistes der Isabel, und er fängt an, anderen Göttern zu dienen. Ja, er dient weiter den Göttern in Dan, da wurde ein Kalb aufgestellt von Jerobeam, ein zweites Kalb in Bethel. Er macht den Götzendienst weiter und er baut ihn aus. Er sagt, ich werde nicht nur die Kälber anbeten in Dan und Bethel, ich werde noch einen draufsetzen, ich werde Baal anbeten. Und das heißt hier im Text, er diente Baal, er betete Baal an, er baute einen Altar für Baal und er baute sogar ein Haus für Baal. Er war so ein richtiger Baal-Fan, er war so ein richtiger Baal-Götzendiener. Nicht nur ein bisschen, ja, nicht nur so ein bisschen, ne, ein bisschen Götzendienst, er ging den ganzen Weg bis zum Ende. Er hat alles getan, er hat investiert, er hat sich selbst hingegeben und er hat Baal angebetet. Das Wort Baal ist zuerst nichts Schlimmes, es bedeutet Herr oder Besitzer, das Wort Baal. Aber mit den Jahren wurde Baal die Bezeichnung für den Wettergott. Und jetzt wird es spannend. Ja. Merkt ihr, Elia hat nicht umsonst den Regen für 3,5 Jahre aufgehalten. Weil Elia nämlich den Wettergott Baal konfrontierte. Es war eine Konfrontation zwischen Jahwe und Baal, dem Wettergott. Amen. Also, Baal war der Wettergott und deswegen sagte Elia, ich werde beten. Und ich sage das und es wird nicht mehr regnen, bis ich es nochmal sage. Amen. Dem nicht genug, Ahab setzt noch einen drauf und er betet die Göttin Aschera an. Und er baut ein Standbild für die Aschera. Auch spannend, die Aschera war die kananitische Fruchtbarkeitsgöttin. Ja, wenn es um Fruchtbarkeit ging, hat man Aschera angebetet, um fruchtbar zu sein. Das galt für viele Bereiche. Fruchtbarkeit, dafür war Aschera zuständig. Das Spannende ist, in dieser kananitischen Mythologie, in dem Glauben, war Baal der Mann und Aschera seine Ehefrau. Ja? Die beiden waren liiert, die beiden waren zusammen. Baal war der Wettergott und Aschera war die Fruchtbarkeitsgöttin. Ja, das passt sehr gut zusammen, weil wenn du Regen hast, wird die Erde fruchtbar. Und jetzt ist dieser Ahab und das ganze Volk Israel mit ihm, ja, er hat das Volk angeführt hinein in den Götzendienst. Sie beten Baal an und Aschera, weil sie Fruchtbarkeit wollen, weil sie eine gute Ernte wollen. Damals war der ganze Besitz hauptsächlich im landwirtschaftlichen Bereich, im Viehzucht. Man brauchte zur richtigen Zeit den Regen und das Land musste fruchtbar sein und dann war man wohlhabend. Und deswegen beteten sie Baal an und Aschera an und nicht ihren Gott, Jahwe, den einzig wahren Gott. Sie vertrauten für den Wohlstand und für den Reichtum, die Versorgung nicht Jahwe, sie vertrauten Baal und Aschera. Und unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Amen. Und er hatte einen Vertrag, einen Bund gehabt mit dem Volk Israel. Er sagte, ich werde euch versorgen. Ich bin euer Versorger. Wenn ihr mir gehorcht, mir nachfolgt, meine Gebote haltet, werde ich euch versorgen. Und hier kommt Ahab und er wendet sich ab von Gott und leitet das ganze Volk Israel in den Götzendienst weg von Gott. Das ist die Situation. Das ist die Spannung, in der die Geschichte stattfindet. Auf der einen Seite Ahab mit dem Götzendienst, auf der anderen Seite Elia, der sagt, jetzt ist aber genug. Und genauso ist es heute. Gott sucht heute einen Menschen, Gott sucht dich. Er braucht jemanden, der aufsteht und sagt, genug ist genug. Der Götzendienst muss aufhören. Amen. 5. Mose 11, da geht es nochmal um den Bund, den Gott hatte mit dem Volk Israel. 5. Mose 11 und Vers 13. Da sagt Mose an Gottes Stelle, er sagt, wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, sodass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele dient, so will ich den Regen für euer Land geben. Oder anders betont, so will ich den Regen für euer Land geben. Nicht Baal, nicht Aschera, ich werde es tun. So will ich den Regen für euer Land geben zu seiner Zeit. Frühregen und Spätregen. Das war ganz wichtig. Der Frühregen musste kommen rechtzeitig und der Spätregen musste kommen auch rechtzeitig, damit die Ernte gut wird. Dass du dein Korn, deinen Most und dein Öl einsammeln kannst. Und ich will deinem Vieh auf deinem Feld Gras geben und du wirst essen und satt werden. Merkt ihr, alles war abhängig vom Frühregen und vom Spätregen. Und wenn der Frühregen und der Spätregen sich verspäteten oder verfrühten, war die Ernte dahin, war das Gras nicht da und das Volk begann zu hungern. Und Gott sagte, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr mir nachfolgt, verspreche ich euch, Frühregen wird kommen, Spätregen wird kommen und sie werden pünktlich kommen und ihr werdet zu essen haben und es wird Gras geben fürs Vieh. Und Ahab führt das Volk Israel weg von Gott, weg von diesem Bund und sagt, wir werden jetzt Baal anbeten. Er ist doch der Wettergott. Er kann doch den Regen schicken. Wir werden Aschera anbeten. Sie ist doch die Fruchtbarkeitsgöttin. Sie kann doch unser Vieh vermehren. Ja? Und sie haben sich von Gott getrennt und Gott wird eifersüchtig. Und ich denke mal, das Volk hat es vielleicht gar nicht so gemerkt. Ja? Aber Elia war am Puls Gottes. Elia wusste und kannte das Herz Gottes. Elia liebte Gott. Er hatte Gemeinschaft mit Gott. Und Elia wusste, Gott ist zutiefst betrübt. Gott ist enttäuscht. Und wisst ihr, genau so geht es uns heute hier in Deutschland, hier in Europa. Gott ist zutiefst betrübt, weil sein Volk Götzendienst betreibt. Weil sein Volk den Mammon erhebt über ihn. Man vertraut der Wirtschaft mehr für die Versorgung als Jesus. Man ist ruhmsüchtig, man will Anerkennung haben, nicht? Die ganzen Medienkram, ne? Wunderbar, wir sollten die Medien nutzen, ich bin dafür. Aber nicht, um uns selbst zu profilieren. Nicht, damit wir gerühmt und geehrt werden. Amen. Wir haben unsere Götter. Wir glauben, dass wir nur richtig arbeiten müssen, nur richtig fleißig sein müssen und damit alles gut werden, wir werden uns versorgen. Ja? Schaffe, Häusle baue. Und alles wird gut. Und Gott sagt, ihr habt eigentlich vergessen, dass der Segen von mir kommt. Dass ich dir den Atem gebe zum Atmen, dir die Kraft gebe, überhaupt arbeiten zu können. Alles kommt von mir. Ich muss der ultimative Versorger sein, sonst hast du keinen Versorger. Wir sind im Götzen, auch wir Christen sind im Götzendienst. Nicht? Das Thema, da haben wir oft gehabt, ist das Thema der falschen Einheit unter Christen. Nicht? Einheit, Einheit über alles. Ja? Auf Kosten der Wahrheit, auf Kosten der Reformation, auf Kosten des Glaubensbekenntnisses. Hauptsache irgendeine blöde, flache Einheit, Götzendienst. Nur weil wir die gleichen Lieder singen, sind wir nicht eines Geistes. Halleluja. Ja, Luther wusste, was er da gemacht hat vor 500 Jahren, gut 500 Jahren. Ja. Das waren 95 Thesen. Das war nicht eine Kleinigkeit, die man so eben aus der Welt schaffen kann. Ja. Und wir erheben diesen Gedanken der falschen Einheit zum Götzen. Und Gott sagt, irgendwas passt hier nicht. Wer ist dir wichtiger? Ist dir die Einheit wichtiger? Oder das politische Korrektsein? Oder bin ich dir wichtiger? Bin ich dein Gott? Götzendienst, überall, ja, sei es das Geld, sei es der Ruhm, das Ansehen, vielleicht die Familie, deine Ehefrau, dein Ehemann, deine Kinder, es können alles Götzen werden. Dein Auto, ja, dein Hobby, dein Urlaub, egal was es ist, das kann alles zum Götzen werden. Oft sind gute Sachen, überhaupt nicht schlechte Sachen, die gut sind, aber die exzessiv gebraucht werden oder wenn man den Fokus zu stark darauf lenkt, dann sind es Götzen, sie werden zu Götzen. Und Gott sucht einen Mann, eine Frau, einen Christen, jemanden, der aufsteht und sagt, genug ist genug. Ich werde für die Wahrheit stehen. Amen. Ja. Und deswegen sind wir heute Abend hier. Jetzt haben wir hier in Jakobus 5, Vers 17 und 18 nur zwei Verse. Da geht es nur ums Gebet, aber da sind viel mehr Dinge passiert zwischen den Zeilen. Jakobus betont, dass Elia ein Mensch war von gleicher Art wie wir. Jetzt denken wir, ja, er war doch nichts Besonderes. Ja, das ist auch richtig, da kommen wir gleich zu. Aber Jakobus sagt das, weil man damals glaubte, dass Elia keinen Vater und keine Mutter hatte, dass Elia ein Engel war. Ja, das war der damalige Gedanke. Deswegen sagt Jakobus, nein, Elia war kein Engel. Er hatte wirklich Eltern gehabt. Er war ein Mensch wie wir. Er war ein Mensch wie wir. Er hatte Ängste gehabt, Hunger gehabt. Er war frustriert manchmal, war er hungrig, müde. Er war ein Mensch wie wir. Er war kein Supermensch. Was Jakobus sagt, Leute, was Elia getan hat, könnt ihr alle tun. Wow. Ich glaube heute noch viel mehr. Ja, Elia war im alten Bund. Wie viel mehr wir, die wir im neuen Bund sind. Wir, uns gelten die ganzen Verheißungen. Wir sitzen mit Christus zu Rechten des Vaters. Ja. Wir können mindestens das tun, was Elia tat. Wow. Also Elia war menschlich, er war kein Engel und er war ein Mensch wie du und ich. Und die Tatsache, dass er Mensch war, gab ihm schon Autorität. Wenn du Mensch bist, jeder Mensch hat Autorität. Jeder Mensch, ob du Christ bist oder nicht. Wenn du Mensch bist, hast du Autorität über diese Erde, diese Welt. Psalm 115, Vers 16, oft zitiert von mir. Psalm 115, Vers 16, ein Schlüsselvers, um überhaupt das Konzept von Gebet zu verstehen. Wenn du Psalm 115, 16 nicht verstanden hast, macht Gebet überhaupt keinen Sinn. Ja. Warum betest du, wenn Gott eh macht, was er will? Wozu treffen wir uns heute Abend hier, ja, und beten? Wofür, wenn Gott doch souverän ist und nur tut, was er will? Nein, Gott ist zwar souverän, aber er hat sich an seinen Willen gebunden und er tut nur das, wofür wir ihm Freiraum schaffen. Psalm 115, Vers 16. Der Himmel ist der Himmel des Herrn. Okay? Gottes Regierungsgebiet ist der Himmel. Aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und Elia war ein Mensch. Und deswegen konnte Elia Einfluss nehmen auf die Erde und auch auf die himmlischen, ich meine jetzt die himmlischen wettertechnischen Abläufe. Er war ein Mensch. Und er hatte rein rechtlich ein Recht darauf Einfluss zu nehmen, weil er Mensch war. Aber er war nicht nur Mensch, er war Elia. Halleluja. Amen. Du bist Mensch, das ist die eine Sache. Du bist Christ, noch besser. Und er war Elia. Und Elia heißt, mein Gott ist Herr. Und wenn wir das begriffen haben, merken wir plötzlich, worum es in der Geschichte überhaupt geht. Ja. Da ist der Wettergott Baal, die Fruchtbarkeitsgöttin Aschera. Und dann kommt Elia, mein Gott ist Herr. Und Leute, so nicht, genug ist genug, ich stehe jetzt auf, mein Name ist Elia und mein Gott ist Herr. Amen. Wir brauchen Leute, die heute aufstehen und sagen, egal was mir die politisch korrekten, verweichlichten, verwässerten Christen sagen oder irgendwelche Meinungen, die uns eingetrichtert werden durch die Medien. Nein, ich stehe auf und sage, Gott ist mein Herr. Und was er sagt, das gilt, ob es den Menschen passt oder nicht. Amen. Und das müssen wir heute wieder sagen. Wir brauchen Leute, die mutig aufstehen und die Wahrheit sagen. Halleluja. Er war ein Mann der Autorität, weil er Mensch war und zweitens, weil er Elia war. Mein Gott ist der Herr, nicht Baal und nicht Asherah. Mein Gott ist der Herr über GEN. Mein Gott ist der Herr über Minden, über Deutschland, über Europa, über diese Welt. Mein Gott ist der Herr. Aber Gott macht sich abhängig von uns Menschen. Und er sagt, so viel Raum, wie ihr mir gebt, kann ich einnehmen, mehr nicht. Amen. Jesus kam erst in dein Herz, als du ihn reingelassen hast. Du hast ihm Raum gemacht im Herzen und kam er hinein in dein Herz, so einfach bildlich ausgedrückt. Gott kann nur dort herrschen, wo du ihm Raum schaffst. Wenn du ihm in der Familie Raum schaffst, herrscht Gott in der Familie. Wenn du ihm in der Gemeinde Raum schaffst, herrscht er in der Gemeinde, im Missionswerk, im Freundeskreis, auf dem Arbeitsplatz. Wo du ihm Raum schaffst, da herrscht er. Sonst bräuchten wir keine Propheten, bräuchten wir kein Gebet, wenn Gott macht, was er will. Aber nein, er macht sich abhängig von uns Menschen. Er sagt, wenn ihr betet, wenn ihr prophezeit, wenn ihr sprecht, werde ich handeln. Ich stehe hinter euch. Und deswegen beten wir. Und viele haben es nicht verstanden. Und meistens sind die Reihen leer, wenn es um Gebet geht. Alle wollen, komm, ich will geheilt werden, ich will Segen haben. Ja, toll. Aber Leute, wir können Einfluss nehmen auf unsere Gesellschaft. Wir haben Zugang zu Gott. Wenn du Einfluss nehmen willst, musst du stehen und sprechen. Die beiden Dinge, stehen und sprechen. Viele Christen stehen gar nicht mehr. Wir sitzen oder liegen. Wir sind am Boden zerschlagen. Und alles dreht sich nur um uns. Und um meine Vergangenheit, um Himmels Willen. Und ich armes Würstchen. Und das ist mir geschehen. Und man hat mir nicht genug Beachtung geschenkt. Und dann wird die ganze alte Vergangenheit vor dem Kreuz aufgekocht, aufgewühlt, in Erinnerung gerufen. Alles Humbug, alles Quatsch. Es geht nicht um dich. Du musst endlich stehen im Glauben. Du musst ein Fundament haben und nicht immer wieder zurück in den Dreck und rumsuhlen. Es geht gar nicht um dich. Es geht darum, dass du stehst auf dem Felsen Christus, felsenfest. Und wenn während du stehst, sprichst du. Halleluja. Wir brauchen wieder Christen, die stehen. Amen. Wir brauchen Leute, die auf einem Fundament stehen. Halleluja. Die Grundlagen, die Grundlagen verstanden haben. 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab. Es war ein Elia, der Tisbiter. Fertig. Es war ein Prophet mit einem langen Bart. Die Bibel sagt, er war behaart, er war ein haariger Mensch. Ich mag Elia. Das ist so mein Typ. Halleluja. Ja, er war wild, er hatte Kanten und Ecken und verbrachte irgendwo in der Wildnis seine Zeit mit Gott. Und dann tauchte er auf und dann sprach er. Ja, das war Elia. Halleluja. Und er taucht auf und er sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Er sagt, ich stehe vor Gott. Ich stehe nicht vor Ahab. Hey, Ahab, du bist ein Nobody. Du hast mir nichts zu sagen. Ich stehe nämlich vor Gott. So war der Herr lebt, er schaut durch Ahab durch. Er sagt, so war der Herr lebt, der Gott ist das, vor dessen Angesicht ich stehe, Ahab, du bist gar nicht da, ich spreche jetzt vor Gott. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Gesundes Selbstbewusstsein, oder? Es sei denn, dass ich es sage. Wisst ihr, das klingt arrogant, das war überhaupt nicht arrogant. Der Mann kam aus der Gegenwart Gottes. Er stand vor Gott. Und wenn du vor Gott stehst, kannst du vor Menschen stehen. Da kannst du vor Politikern reden, da kannst du vor Königen reden, da kannst du furchtlos auftreten, weil du weißt, ich habe vor Gott gestanden. Halleluja. Wie lange stehst du vor Gott in deinem stillen Kämmerlein? Er sagt, akkumuliert sich, je länger du vor Gott stehst, jeden Tag eine Stunde, eine halbe Stunde, zwei Stunden, je nachdem, wie lange du kannst, je länger du vor Gott stehst, desto länger wirst du vor Menschen stehen können. Halleluja. Furchtlos. Elia sagt zu Ahab, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Und das Stehen vor Gott war ein jüdischer Ausdruck für im Gebet vor Gott stehen. Okay, wenn man sagt, ich stehe vor Gott, heißt ich bete. Elia war ein Mann des Gebets. Er stand ständig vor Gott. Er betete ständig vor Gott. Ihm ging es zuallererst darum, vor Gott zu sein. Amen. Und heute haben wir viele Menschen, die wollen immer vor den Menschen sein. Ja, das sind die haben eine ganz dünne Schale, aber kein Rückgrat, keine Substanz, weil sie nicht vor Gott stehen. Du hast heute Prediger, Verkündiger, ich bin auch einer, und ich versuche vor Gott zu stehen, aber du hast Leute, die haben nur Worte. Das sind Prediger, das sind Motivational Speakers, das sind keine Männer oder Frauen Gottes. Die können nur eine gute Rede schreiben. Ja, rhetorisch ausgefeilt, ja, homiletisch perfekt, aber es sind nicht Männer oder Frauen Gottes, weil sie nicht vor Gott stehen. Weil sie vor dem Spiegel stehen. Nicht? Die Frisur muss sitzen, und damit ich auch die Likes kriege, ja, damit ich keine, ne, damit ich Zeit gebe. Darum geht's nicht. Elia kommt mit so einem Bart, ja, wild, ja, aber er hat vor Gott gestanden. Er spricht zu Ab, furchtlos. Ja. Und diese Leute brauchen wir heute wieder. Die auch wieder. Ich war vor Gott. Ich habe mit Gott gesprochen. Wer bist du? Amen. Elia steht vor Gott. Deswegen kann er vor Menschen stehen. Wenn du Gott fürchtest, dann geht die Menschenfurcht. Dann musst du keine Angst haben vor irgendwelchen Leuten, die mit Titeln oder mit Positionen angeben. Ja? Und Leute, seid vorsichtig bei Menschen, die dich wissen lassen, dass sie, ne, der und der und der sind. Name reicht. Ja? Wer bist du? Ich brauche nicht deine Titel. Ich brauche nur deinen Namen. Wie heißt du? Ich bin der Daniel, du bist der Johann. Wunderbar, freut mich. Schön, dich kennenzulernen. Ja? Aber ich bin Archbishop. Warum sagst du mir das? Ich habe dich nicht danach gefragt. Ja? Am nächsten Menschen, die wollen durch Position, durch Titel Position haben. Leute, im Geist hat das Zero, null Wert. Im Geist weiß jeder, wie nackt du bist und wie arm du bist und wie blind du bist. Was im Geist zählt, ist, dass du vor Gott gestanden hast. Und dann kannst du vor Menschen stehen. Halleluja. Und das spüren nicht nur die Christen, das spüren auch Nicht-Christen dir ab, ob du nur eine Hülle bist oder ob du wirklich Rückgrat hast, ob du gefüllt bist, ob du ein Ü-Ei bist oder ob du ein volles Schokoladenei bist. Amen. Ja, wir haben oft nur Ü-Eier, ne? Von außen hübsch und drinnen hohl und leer. Halleluja. Bete und dann bete. Genau das tat Elia. Er betete und betete. Oft beten wir nur, aber Elia betete und betete. Ich komme dazu, gleich dazu. Elia betete und betete. Das war ein bisschen anders bei Elia. Wir haben, das habe ich auch schon öfter erwähnt, in verschiedenen Predigten hier und dort als Nebenpunkt oder als im Nebensatz. Aber heute möchte ich ein bisschen drauf stehen bleiben. Und zwar haben wir zwei Möglichkeiten, wie Propheten funktionieren und immer begleitet von Gebet. Aber zwei Möglichkeiten, zwei Arten, wie Propheten und Prophetie funktioniert. Und die erste Art, die ist ein bisschen ungewöhnlich, der hat sich der Elia auch bedient, diese Art. Und zwar die erste Art, man spricht und Gott sieht zu, dass das Wort erfüllt wird. Nochmal, wenn du vor Gott stehst und Gott kennst, dann sprichst du einfach und Gott tut genau das, was du gesagt hast. Hört sich an wie eine Irrlehre, ist es aber nicht. Samuel, dem Propheten Samuel ging es nämlich genau so. 1. Samuel 3, Vers 19. 1. Samuel 3, 19. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. 1. Samuel 3, 19. Das heißt, Samuel sprach und Gott sagte, ich sehe zu, dass keins seiner Worte auf die Erde fällt. Alle Worte werden erfüllt werden, die Samuel sagt. Das kannst du aber nur haben, wenn du vor Gott stehst und Gott kennst und Gott liebst und weißt, was sein Wille ist. Aber Samuel sprach und Gott sorgte dafür, dass nichts von seinen Worten unerfüllt blieb. Und genau das tut hier Elia. Genau das. Elia spricht und sagt, hey, es wird nicht mehr regnen, bis ich sage, es regnet. Er hat sich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Ja. Und wir lesen nicht davon, in der Geschichte, wir kommen gleich dazu, lesen wir nicht davon, dass er gehört hat von Gott, ja, Elia, wenn du jetzt sprichst, wird so geschehen. Nein, Elia hat es im Glauben getan. Er hat gesprochen und Gott hat es gehört und er hört. In der Geschichte, die wir gelesen haben, die wir lesen, da steht nichts davon, dass Elia wusste, dass es 3,5 Jahre nicht regnen wird. Er wusste es nicht. Zumindest wird es uns nicht berichtet. Aber Elia stand vor Gott und er kannte das Wort Gottes. Das ist wichtig. Elia wusste nämlich auch von 5. Mose 11, ich habe es vorhin schon gelesen, 5. Mose 11, dass Gott den Frühregen und Spätregen schicken wird, wenn das Volk Israel den Geboten Gottes eifrig gehorcht. Das wusste Elia. Und dann wusste er aber auch von 5. Mose 11, Vers 16 und folgende. 5. Mose 11, 16. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, sodass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. Und genau das war geschehen. Israel betete Aschera an und Baal an und die zwei Kälber in Dan und in Bethel. Und Elia wusste von der Bibelstelle. Und er sagt, Vers 17, und dass dann der Zorn des Herrn über euch entbrennt und er den Himmel verschließt. Steht auch geschrieben, oder? Wenn ihr andere Götter anbeten werdet, wird Gott den Himmel verschließen. Elia wusste das. Dass kein Regen kommt und die Erde ihren Ertrag nicht gibt und ihr bald ausgerottet werdet aus dem guten Land, das der Herr euch gibt. Ich sage euch, Elia kannte dieses Wort. Und er wusste ganz genau, das Volk Israel betet andere Götter an, sie werfen sich nieder, nicht vor Jahwe, sondern vor Baal und vor der Aschera. Und deswegen wusste er, wird Gott den Regen stoppen? Und Gott braucht einen Mann. Und Gott tut das nicht einfach so, Gott braucht einen Propheten, der das, was schon da ist, im Wort Gottes ausspricht. Und dann geschieht's. Halleluja. Und genau das tut Elia. Ja. Er hat nicht von Gott eine Rema bekommen. Oh Elia, jetzt musst du um 12.35 Uhr zu Ahab sprechen. Das sind folgende Worte. Sag genau das. Und dann, nein. Er hat einfach aus dem Glauben das Wort Gottes gehandelt. Er wusste, wenn das Volk Israel falsche Götter anbetet, wird der Regen aufhören. Und hat das prophezeit. Und weil er im Willen Gottes war und weil er es aussprach als Prophet, hat Gott es geschehen lassen. Halleluja. Das sehen wir übrigens auch bei Jesus. Die Prophetie in Jesaja, wo es heißt, dass der Geist Gottes auf mir ist, dass er mich gesalbt wird, zu verkündigen den Armen und so weiter. Ja. Die Bibelstelle, die war seit 600 Jahren, war sie schon im Alten Testament. Die war da, der hat geschlummert. Ja. Und dann kommt Jesus und er zitiert die Bibelstelle und sagt, heute ist diese Schrift in Erfüllung gegangen vor euren Augen. Er hat die Schrift aktiviert. Amen, durch ein prophetisches Wort. Das gleiche tat Elia hier. Ja. Er sagt, hey, ich habe eine biblische Grundlage, das ist so in der Bibel, und jetzt sage ich dir, Ahab, es wird nicht mehr regnen, bis ich sage, dass es regnet. Er stand auf dem Wort Gottes. Er stand vor seinem Gott, er stand auf dem Wort Gottes. Amen. Und diese Menschen brauchen wir heute wieder. Ich sage, pass mal auf, wenn das und das geschieht, sagt die Bibel, wird das geschehen. Dann können wir prophezeien, dann können wir im Glauben reden, weil wir wissen, das Wort Gottes steht hinter uns. Er sprach gemäß dem Wort Gottes. Halleluja. So, das so ganz kurz als Vorspann. Elia hat nicht spezifisch gehört, er hat gesprochen und Gott hat das, was er sprach, geschehen lassen. Das ist die erste Art zu prophezeien. Genauso wie damals der Prophet Samuel, einer der größten Propheten Samuel übrigens. So, jetzt war es vorbei. Jetzt stand er vor Ahab und hat vor laufender Kamera, nicht, im ARD und im CDF gesagt, es wird nicht mehr regnen, bis ich sage, es regnet wieder. Und dann die ganzen News und alles, ne, das macht die Runde und der Elia, was denkt er sich denn, wer ist das überhaupt? So ein dahergelaufen, der sieht aus wie ein Asozialer irgendwo, so ein Heimatloser. Er hat es gesagt. Und dann, was macht er dann? Elia geht beten. Er hat sich was eingebrockt und sagt, jetzt muss ich beten. Halleluja. Ja. Und viele denken, dass er ernsthaft betete, damit der Regen kommt. Das stimmt gar nicht. Wir merken nachher, das war schon weniger ernst. Er hat ernsthaft gebetet, als der Regen nicht kommen sollte. Weil da hat er sich aus dem Fenster gelehnt und hat etwas gesagt und jetzt musste er in die Gebetskammer, er musste nachschieben, er musste jetzt beten, damit das, was er gesagt hat, auch wirklich passiert. Jakobus 5, Vers 17. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Merkt ihr, beim Beten, beim inständigen Beten geht es darum, dass es nicht regnen solle. Nachher, wo es wieder regnen soll, war es gar nicht so inständig. Das war schon easy. Aber hier hat er sich was eingebrockt und sagt, hey, jetzt muss ich inständig beten. Amen. Was ich dir damit sagen will, ist, wenn du etwas sagst Und du weißt es im Wort Gottes, ist es nicht automatisch schon geschehen. Du musst es nur mit Gebet frei beten. Du musst dafür sorgen, dass es wirklich auch passiert. Genau das hat Elia. Er hat Dinge frei gebetet. Wenn du eine Verheißung hast im Wort Gottes, wunderbar, heißt das nicht, dass sie automatisch in deinem Leben passieren wird. Es ist eine allgemeine Verheißung. Du musst sie nehmen und du musst sie frei beten. Genau das tat Elia. Und er betete inständig. Deswegen nochmal, was ich vorhin sagte, er betete und betete. Eigentlich heißt es hier im Griechischen, er betete im Gebet. Wow. Er betete im Gebet. Okay, wir gehen ins Gebet. Aber Elia betete, als er schon im Gebet war. Okay? Das ist eine Steigerung. Ja? Er hat nicht nur gebetet, er hat gebetet, gebetet, gebetet. Amen. Das war eine Ausdrucksform zu sagen, er hat intensiv gebetet. Ja? Nicht nur äußerlich mit den Lippen, nicht nur als Lippenbekenntnis, als Show, ja, so richtig gebetet. Ihr kennt so Gebete bei so feierlichen Veranstaltungen, wo das Skript, wo man vom Skript nicht abzuweichen hat, ja, und da ist das Gebet vorformuliert, und dann wird es entweder auswendig oder abgelesen gesprochen, und dann kommt dir das kalte Kotzen, weil der betet doch nicht, der liest doch nur vor. Es ist kein Gebet, ja. Aber Elia hat gebetet im Gebet. Er hat gebetet, gebetet. Das heißt, so viel, er hat mit dem Geist gebetet, mit dem Verstand gebetet, mit dem Herzen gebetet. Er hat mit allem Ernst gebetet. Er hat in aller Vehemenz und Intensität gebetet, mit Inbrunst, und er hat ständig gebetet und eindringlich gebetet, bis das Gebet erhört wurde. Wow. Das fehlt uns oft. Ja. Wir beten, und wenn es nicht gleich kommt, naja, dann war es nicht Gottes Wille, Punkt. Ja. Wir gehen Kaffee trinken. Er hat gebetet im Gebet. Halleluja. Im Neuen Testament haben wir die Vollmacht Elias und noch mehr. Jesus sagt uns in Matthäus 18, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Gott sagt, das, was ihr aussprechen werdet, ich werde dafür sorgen, dass es geschieht. Nicht nur auf Erden, sogar im Himmel. Eure Worte werden Macht haben. Wenn ihr vor Gott steht, wenn ihr in der Gegenwart Gottes seid, dann könnt ihr sprechen, Dinge binden und Dinge lösen. Halleluja. Das gilt für Krankheiten. Das gilt für Lästige, egal was es ist, für Lästige. Die kann man binden. Aber man kann Dinge auslösen, Dinge, die einfach nicht laufen. Okay, die werden jetzt ausgelöst im Namen Jesu Christi. Das kann für den finanziellen Bereich sein, für den gesundheitlichen Bereich sein, für alle möglichen Bereiche. Wenn du weißt, du stehst auf dem Wort Gottes, was du jetzt sagst, ist nicht nur dahergesprochen, es hat biblische Substanz und Fundament. Und dann sprichst du es aus, dann wird es aktiviert. So funktioniert alles im Reich Gottes, aktiviert durch das Wort Gottes, durch das Aussprechen des Wortes Gottes. Amen. Ich habe die Autorität nur, wenn ich im Gebet stehe. Elia stand im Gebet, er wusste, das ist das Wort Gottes, und er hatte den Mut gehabt, ohne ein Rema zu haben, ohne es gehört zu haben, Ahab zu konfrontieren. Halleluja. Das kannst du nie einfach so machen. Das kannst du nur tun, wenn du weißt, dass du in der Gegenwart Gottes bist. Halleluja. Amen. So, das war die eine Sache. Und jetzt kommen wir zur anderen Art der Prophetie. Und die kennen wir, das ist, was wir unter Prophetie verstehen, was wir so kennen, Land auf, Land ab. Ich höre von Gott und dann spreche ich und dann geschieht's. Das ist die normale Art, die wir so kennen. Das geschah in Vers 18. Jakobus 5, Vers 18. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Zwischen Vers 17 und Vers 18 vergingen 3,5 Jahre. Okay? Da waren 3,5 Jahre zwischen. Und dann betete er wiederum und da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Was ist da geschehen? Und bei diesem Fall, beim zweiten Gebet, wo er wieder betete, lief es genau andersrum. Er hörte zuerst und dann sprach er. Und dann betete er wieder. 1. Könige 18, dann Vers 41, dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Ja. Nur er hat es gehört, die anderen nicht. Er hat es im Geist gehört. Elia stand vor Gott und diesmal hörte er zuerst, hey, da kommt ein Regen. Keiner hörte es, Elia hat es schon gehört. Es kommt ein Regensturm. Und weil er es gehört hat, prophezeit er, geh hin, iss und trink. Ey, Ab, jetzt kannst du schon mal feiern. es wird wieder regnen im Land. Geh feiern, Ahab. Also machte Ahab sich auf, um zu essen und zu trinken. Okay, alles gut, oder? Elia hat doch gehört, ne? Er hat Gottes Regen schon gehört. Das Rema war da, es wird regnen. Ja, ich weiß, es wird regnen. Und er ist so gut, ne? Jetzt gehe ich auch essen und trinken, oder? Nein, eben nicht. Ganz im Gegenteil, Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Beine. Er fing an zu beten. Du wirst doch sagen, Moment, Gott hat doch schon gesprochen, so wird das doch kommen. Der Prophet hat es doch gehört, oder? Ja, ja, schon. Aber trotzdem musst du es frei beten. Der Prophet sieht nur den Willen Gottes. Der Prophet ist kein Wahrsager. Ganz wichtig. Wenn du ein Wahrsager bist, eine andere Geschichte. Ein Prophet ist kein Wahrsager. Er kann auch weissagen, der kann Dinge auch sehen. Aber ein Prophet sagt Dinge und oft geschehen die Dinge gar nicht, die der Prophet sagt. Jona, ein großes Beispiel. Jona geht nach Ninive, ein großer Prophet, ja. Er geht nach Ninive und verkündigt dem ganzen Volk, in 40 Tagen ist vorbei. Ninive wird zerstört. Ja? So spricht der Herr. Was geschieht? Gar nichts. Ninive wird verschont. Ja, Moment mal. War das nicht ein Prophet Gottes? Er hat das doch gehört und gesehen, oder? Ja, ja. Gott offenbarte ihm seinen Willen. Gott offenbarte ihm das kommende Gericht. Und Elia sagt, ihr werdet in 40 Tagen untergehen. Und dann taten die aber Buße. Amen. Wir haben oft ein völlig falsches Verständnis von Prophetie. Wir meinen oft, wenn ein Prophet gesprochen hat, so wird es kommen. Nein. Er hat gesprochen, er hat was gesehen, er hat es dir mitgeteilt. Und jetzt musst du das frei beten, frei kämpfen, es im Glauben annehmen. Im Hebräerbrief heißt es, dass die Verheißungen den Leuten nichts genützt haben. Warum nicht? Weil sie nicht mit dem Glauben verbunden haben, nicht vermischt haben mit dem Glauben. Okay? Du kannst die tollsten Verheißungen haben über dein Leben, auch über GEN, die tollsten Verheißungen. Sie bringen dir gar nichts, wenn du sie nicht vermischt mit Glauben, wenn du sie nicht annimmst, frei betest, durchbetest. Genau das hat Elia. Elia sagt dem Ahab, geh essen und trinken, es wird wieder regnen. Entspann dich, geh jetzt feiern. Und was macht er? Er geht beten. Er muss zusehen, dass das, was er gesagt hat, was er gehört hat, auch wirklich eintrifft. Und er fängt an zu beten. Dann sagt er zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute, dann sagt er, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hin. Und 7-mal ging er, der arme Kerl, hin und her, hin und her, hin und her, immer wieder. Und er sah nichts. Und Elia stand vor Gott. Elia wusste, ich habe das gehört. Ich werde es frei beten. Bei mir steht endlich. Interessant. Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener. Ich sah eine kleine Wolke. Moment mal, das passt doch nicht, oder? Er hat einen Regensturm gehört im Geist und plötzlich eine kleine Wolke. Etwas so groß wie die Hand eines Mannes über dem Meer auftauchen. Nichts, passiert nichts. Tote Hose. Er betet siebenmal oder wie oft. Und der arme Diener läuft hin und her und er sieht eine Hand, nicht? Sieht eine Wolke so groß wie eine Hand über dem Meer. So. Jetzt würde ich sagen, Mensch, ey, lass uns aufhören, wir gehen nach Hause. Ne? Heute war es zwecklos, wir haben es nicht geschafft. Und was macht Elia? Hey, das ist die Antwort. Jetzt lauf hinab zu Ahab, sag ihm, steig in einen Streitwagen und fahr los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Er legt nochmal nach, prophetisch. Amen. Merkt ihr, Elia war ein Mann, der sich sehr weit aus dem Fenster lehnte. Er lebte gefährlich. Aber er konnte das tun, weil er seinen Gott kannte, weil er vor Gott stand und weil er wusste, sobald ich sage, gehe ich sofort beten. Ich gehe beten. Es muss geschehen, ich habe es gesagt. Amen. Man sagt, steig in deinen Streitwagen und fahr los, damit sich der Regen nicht darin hindert. Im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken. Ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Jezreel. In diesem Augenblick kam die Kraft des Herrn über Elia. Er gürtete seinen Mantel und lief den ganzen Weg nach Jezreel vor Ahab her. Was für ein Mann, Halleluja. Ja. Ahab isst und trinkt und Elia betet. Ja. Und er kämpft im Geist. Und das war bestimmt nicht leicht gewesen. Und dann kommt die Kraft des Herrn über ihn, übernatürlich. Und er überholt Ahab. Halleluja. Ja. Zu Fuß überholt er den Pferdewagen. Ja. So ein Bart. Halleluja, läuft. Ich stell mir das vor, wunderbar. Was für ein Mann, Amen. Er hört im Geist und er spricht und dann geht er auch beten. Merkt ihr, bei beiden Arten der Prophetie, sowohl da, wo er sich einfach aus dem Fenster lehnt und etwas sagt, was im Willen Gottes ist, als auch da, als er das Wort, konkret etwas hört, den Sturm hört und dann prophezeit, in beiden Fällen muss er beten gehen. Elia geht in beiden Fällen beten, um die Prophetie freizusetzen. Halleluja. Und das müssen wir auch lernen. Die Tatsache, dass Gott über dein Leben gesprochen hat, dass ein Prophet über dich gesprochen hat, heißt nicht, dass das auch kommen wird. Der Prophet zeigt dir den Willen Gottes, er zeigt dir das Herz Gottes, er zeigt dir, was Gott für dich alles hat. Ja, das Potenzial, das da ist. Und du musst es frei beten, du musst es in Anspruch nehmen und du musst es frei sprechen. Das Gleiche sehen wir auch mit Salomo, als David schon verstorben war, sein Vater. Und nun, er sagt Folgendes: Und nun, Herr, du Gott Israels, hier spricht Salomo zu Gott, halte doch deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm versprochen hast, als du sagtest, es soll dir nicht fehlen an einem Mann vor meinem Angesicht, der auf dem Thron Israel sitzt. Wenn nur deine Söhne ihren Weg bewahren, dass sie von mir wandeln, wie du von mir gewandelt bist. Und nun, du Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, dass du zu deinem Knecht David, meinem Vater, geredet hast. Moment mal, der hat das doch schon gesprochen, oder? Gott hatte gesprochen und seinen Willen offenbart. Und Salomo sagt, Gott, lass doch dein Wort, das du gesprochen hast, wahr werden. Lass doch die Verheißungen, die Prophetien, die du gesprochen hast, wahr werden. Es bedurfte seiner Aktivierung im Glauben. Gott, ich glaube es jetzt und ich will es jetzt annehmen, lass es jetzt geschehen, ich bin soweit. Das brauchen wir, um das zu empfangen, was Gott für uns hat. Wir brauchen Männer und Frauen, die stehen vor Gott und die beten, im Gebet beten, die beten, beten und die Dinge einfach sagen, öffentlich sagen, die sich nicht schämen vor Gott. Manchmal ist es spannend, wenn du auf der Bühne bist und plötzlich etwas sagst. Ich sage, ach du meine, was habe ich jetzt gesagt? Dann sinkt dir das Herz in die Hose. Was habe ich da wieder verzapft? Und dann merkst du, plötzlich kommt Gott und tut genau das, was du gesagt hast. Manchmal sage ich Sachen, die sind ganz komisch, also ganz eigenartige Geschichten, wo du sagst, Mensch, das kann doch nicht von Gott sein, oder? Ich meine jetzt nicht böse Sachen, ich meine nur Sachen, die so eigenartig sind, ja? Wie dass jemand an der Haarwurzel geheilt werden soll, ne? Oder dass bei jemandem der Ringfinger schmerzt oder irgend so ein Kram, das kann doch nicht von Gott sein. Und plötzlich merkst du, genau das passiert. Denn Menschen werden genau an der Stelle geheilt, zum Beispiel. Ja. Oder andere Dinge, wo du einfach im Glauben sprichst. Übrigens, prophezeien ist nicht schwer. Jeder von uns kann prophezeien, sofern er den Heiligen Geist hat. Paulus sagt das. Ihr könnt alle prophetisch reden, alle. Du fängst einfach an. Ja. Du fängst an im Fleisch und dann gehst du in den Geist über und bist du im Fluss und dann sprichst du Dinge, die von Gott kommen. Halleluja. Es ist nur eine Überwindung. Halleluja. Dann passiert es. Damit Gottes Wille in unserem Leben zustande kommt, damit seine Verheißungen sich erfüllen, ja, brauchen wir Gebet. Wir müssen Dinge frei beten, damit es geschieht. Halleluja. Der Regen kommt, der große Regen kommt. Und der Herr wird geehrt. Und plötzlich weiß ganz Israel, der Regen ist nicht gekommen, weil Baal so großartig ist. Der Regen ist nicht gekommen, weil Asherah angebetet wurde. Der Regen ist gekommen, weil der Mann Gottes, den Herrn, den Gott Israels, Jahwe gebeten hat. Und deswegen kam der Regen. Und diese Schlacht wurde gewonnen. Da haben sich zwei Mächte getroffen. Da war der Götze Baal und der Götze und der Dämon Asherah. Und da war der lebendige Gott und die beiden sind aufeinander geprallt und Gott hat gesiegt. Halleluja. Die mussten 3,5 Jahre begreifen, dass Asherah nichts bringt. Die haben alle möglichen Riten gehabt und alle möglichen Opfer gebracht, alles Mögliche getan, 3,5 Jahre. Nichts hat funktioniert. Asherah hat verloren. Baal hat erbärmlich versagt. Und dann kommt Elia und sagt, hey, ne, mein Gott ist Herr. Elia heiße ich. Mein Gott ist Herr. Mein Gott ist Herr. Und der Regen kommt. Halleluja. Und alle Ehre geht an Gott, nicht an Elia. Halleluja. Da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ja, das war ein Aufatmen. Oh, wir werden nicht verhungern. Unser Vieh wird Gras haben zum Fressen. Wir werden wieder im Wohlstand leben. Warum? nicht weil Aschera oder Baal, sondern weil Jahwe, weil der wahre Gott eingegriffen hat. Halleluja. Und zu dem Punkt hatte, an dem Punkt hatte Elia bereits das Volk Gottes hinter sich. Sie haben begriffen, es hat nichts gebracht, Aschera anzubeten, nichts gebracht, Baal anzubeten. Nur Jahwe müssen wir anbeten. Sacharja 10, Vers 1 sagt, bitte den Herrn, dass es regnet zur Zeit des Spätregens. So wird der Herr, der die Wolken macht, euch auch Regen genug geben für jedes Gewächs auf dem Felde. Ja. Gott will, dass wir ihn bitten, dass wir von ihm abhängig sind und nicht von Götzen, die wir haben im Leben. Gerade hier in Deutschland, ja, diese Existenznot, in der wir oft sind, lächerlich. Leute, uns geht es so gut wie so wenig, ganz wenig Ländern weltweit. Und wir haben Existenznot. Was werden wir tun aufs Alter? Ja, es mag schon schlimm und düster aussehen, aber im Vergleich zu anderen Menschen geht es uns hier noch sehr gut. Wir haben Ängste und plötzlich wird die Altersversorgung unser Götze. Zum Beispiel. Und Gott sagt, bittet mich, ich bin der Herr. Ich kann zur richtigen Zeit den Regen schicken. Gott will die Quelle deiner Versorgung sein. Er will, dass du ihn bittest. Gott wird verherrlicht, weil der Regen kommt. Ich will das anwenden auf GEN, auf uns hier, auf unsere Situation hier. Die Erde war da, aber die Erde war durstig, ja, damals. Und die Erde war da, sie brauchte Regen. Die Erde würde Frucht bringen, ja, aber die Erde brauchte Regen. Ja. GEN ist da, Gebäude ist da, das Missionszweck ist da, uns gibt es schon einige Jahre. Und das bringt schon Frucht, aber es könnte noch mehr Frucht bringen, wenn mehr Regen kommen würde. Und deswegen müssen wir heute, wollen wir heute beten im Gebet. Halleluja. Ernstlich bitten, dass der Herr den Frühregen schickt zur richtigen Zeit, den Spätregen schickt zur richtigen Zeit, damit das Land, das schon da ist, die Strukturen, die da sind, der Dienst, der schon da ist, Frucht bringt, noch mehr Frucht bringt, noch eine größere Ernte zustande kommt. Amen. Wir wollen Dinge glauben und im Glauben aussprechen und durchbeten. Und wir wollen Dinge heute Abend hören und im Glauben aussprechen und auch durchbeten. Beide Wege funktionieren. Aber in beiden Fällen müssen wir beten. Amen. Und plötzlich macht Gebet wieder Sinn. Ist kein Zeitvertreib. Halleluja. Wir beten, um tatsächlich was zu bewegen. Und von unserem Gebet hängt tatsächlich die Zukunft ab. Unsere Zukunft, die Zukunft des Missionswerkes, die Zukunft Mindens, die Zukunft Deutschlands hängt ganz real ab von unseren Gebeten. Gott sagt, ich involviere euch, ich nehme euch mit hinein in den Prozess. Ich will aktiv werden, aber ihr müsst bitte mitmachen. Wo ist der Elia? Wo sind die Elias, die aufstehen und sagen, ich habe vor meinem Gott gestanden und jetzt spreche ich zu dir. Amen. Amen.